ARD. Nike, was hast du heute schon gekauft?
Jetzt muss ich mal kurz nachdenken. Heute Morgen habe ich mein Ticket für die Öffentlichen gekauft, um hierher zu kommen. Und bisher tatsächlich in Anführungsstrichen nur mein Mittagessen in der Kantine und einen wunderbar wässrigen Pfefferminztee.
Also eigentlich Dinge des täglichen Bedarfs, ja. Mhm. Also eigentlich Konsum, davon kann man nicht sprechen. Obwohl, ganz ehrlich, ich habe mir in meinem Döschen alles mitgenommen. Essen, Nachtisch, sogar die Teebeutel, weil die kosten die nämlich extra. Was habe ich gemacht? Ich war mit dir in der Kantine essen.
Was mich sehr gefreut hat.
Aber hier steht das Zeug noch rum. Hey zur Lösung, hier spricht Phoebe. Schön, dass ihr zuhört oder dass ihr uns zum ersten Mal hört. Und hier spricht auch in wenigen Millisekunden die tiefenpsychologische Psychotherapeutin Nike Hilber. Schön, dass du da bist, Nike.
Hi Phoebe, ich freue mich auch. Und ich bin super gespannt auf das Thema heute. Da steckt so viel drin.
Warum haben wir diesen Drang, Dinge zu kaufen? Warum horten und sammeln Menschen Dinge? Steckt das irgendwie in unserer DNA? Mhm. Was für ein Bedürfnis erfüllt Konsum in unserem sozialen Gefüge?
So viel können wir an der Stelle schon mal verraten. An dem Spruch "Throw money at the problem" ist tatsächlich ganz schön viel Wahrheit dran. Und oft werfen wir mit dem Geld am eigentlichen Ziel vorbei.
Also zu eurer Entlastung gleich mal vorneweg. Ich habe Respekt, weil ich persönlich schon ein kleines Konsumopfer bin, wie wahrscheinlich, ohne euch, die ihr gerade zuhört, zu nahe treten zu wollen, die meisten von uns. Aber um uns auch vielleicht alle ein bisschen zu entlasten, was hat uns eigentlich so geprägt, dass Kaufen so Riesenspaß macht? Ich habe früher stundenlang Werbeclips in irgendwelchen Fernsehsendungen geschaut. Das hat mein Leben wahrscheinlich schon so in Richtung Konsum abbiegen lassen. Zumindest war das früher so. Da hat man sich ja die Werbung wirklich angeschaut, bis dann, weiß ich nicht, die Kinderserie losgegangen ist. Aber natürlich, klar, Werbung umgibt uns nach wie vor überall. Und ich würde immer noch ganz gerne einfach so shoppen als Hobby haben, wenn ich es nicht heute anstrengend fände und die Inflation so kicken würde, wie sie es gerade tut.
Absolut. Und vielleicht warst du sogar schon mal an dem Punkt, wo sich der Kick so ein bisschen abgenutzt hat, Phoebe. Aber darauf kommen wir nochmal.
Wirklich mal dauerhaft und flächendeckend und jahrelang wenig zu konsumieren, fällt vielen von uns unglaublich schwer. Und auch so Insta-Trends wie zum Beispiel Minimalismus, das ist ja im Endeffekt so Shoppen im kargen Gewand. Ja? Also erstmal müssen wir alles entrümpeln, Platz schaffen und sich dann die drei genialen Pieces kaufen. Also die drei super Kleidungsstücke, die sich immer kombinieren lassen.
Die aber auch super teuer sind.
Auf jeden Fall sehr wertig, bis der nächste Trend kommt. Und ich glaube, nicht kaufen ist doch in der Gesellschaft, in der wir leben, aktuell eigentlich gar nicht möglich. Obwohl wir wissen, ja, dass die Ressourcen dieser Welt endlich sind und wenn wir an die Textilindustrie denken, anderswo Menschen wegen unseres Konsums leiden und die Umwelt zerstört wird. Fangen wir mal an zu graben, Nike, in diesen ganzen Gefühlen, was Konsum betrifft und auch in dieser ganzen Verwirrung.
Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall wichtig und graben mache ich natürlich als Psychotherapeutin sehr gerne. Ich gehe den Dingen gerne auf den Grund.
Nike hat immer so eine Schaufel mit dabei, so eine Lawinenschaufel, wenn sie hier ins Studio kommt.
Genau. Und du hast dich ja jetzt gerade schon tatsächlich selbstgeißelnd als Konsumopfer bezeichnet, Phoebe. Lass doch mal da nochmal genauer hinschauen. Wann kaufst du eigentlich was?
Ich bin definitiv dieser, wie du es gesagt hast, throw money at the problem Typ. Beziehungsweise mache ich das manchmal ganz gerne, wenn ein Money da ist, sag ich mal. Ja, also generell, wenn ich was Neues anfange, sei es jetzt irgendwie ein Hobby, eine Lebensstilveränderung, was auch immer, ich habe nichts dagegen, das gleich mit so einem hübschen Produkt zu verbinden, also einer kleinen Neuanschaffung. Und ich wohne mit einem Menschen zusammen, einem Partner, der dann sehr gerne sagt, musst du schon wieder was kaufen? Jetzt fängt sie was Neues an, jetzt muss sie wieder irgendwas kaufen.
Also erkennt dich da schon.
Braucht es diesen Dampfgarer wirklich oder stehen da nicht schon sehr viele Geräte in der Küche? Und ich sage, klar braucht es den. Außerdem auch so einen neuen Smoothie-Maker, sowas zum Pommes ohne Fett machen und einen Gasgrill für den Balkon braucht man jetzt sowieso, wo man ja schon vom Ministerium zum Preppen aufgefordert wird. Ja? Und mit den ganzen Klamotten brauche ich gar nicht anfangen. Ja, ich brauche nur in die Nähe vom Kleiderschrank zu gehen und mein Partner würde sagen, hast du schon wieder nichts zum Anziehen? Der ist nämlich ganz anders.
Okay, wie ist der?
Der ist so, man könnte eigentlich bei uns auch so einen kleinen Repair-Laden aufmachen. Also ein Repair-Café heißt das eigentlich. Ja. Fahrradreparatur, Plattenflicken. Ich bin früher wie so ein, ich war so ein Peino-Plattenflick-Kunde. Also mit dem Plattenfahrrad zum Radlladen geschoben.
Damit bist du nicht allein.
Ja, also mein Partner würde sagen, würdelos. Plattenflicken macht man selbst, ja. Und der ist auch virtuos mit der Nähmaschine. Da wird über jedes Loch drüber gestanzt, Flicken vernäht, Socken gestopft, Bügeleisen neu verkabelt, Sperrmüll rangeschafft und als Möbelstück mit Charakter deklariert. Und dann muss man das halt ein bisschen neu auf. Wie sagt man?
Shabby chic.
Yeah, genau, der shabby chic kann man sich selber machen. Wegwerfen ist generell schwierig. Und ich denke mir, ich habe auch noch was zu tun im Leben und man kriegt mit dieser Nachhaltigkeit oft weniger schnell Dinge wegerledigt, sage ich mal. Ja. Warum darf ich mir nicht ein Schränkchen kaufen? Warum muss das Schränkchen mich finden? Kann ich nicht einfach mal was kaufen? Kaufen ist gut.
Jein, also kaufen ist immer auch ein Bewältigungsversuch. Das klappt manchmal mehr und manchmal weniger, wie du sicher auch schon selbst gemerkt hast. Und ich habe dir mal als Vorbereitung auf diese Folge eine kleine Hausaufgabe mitgegeben. Das mache ich als tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapeutin tatsächlich eher selten bis gar nicht. Aber um Gefühle herauszudestillieren, ist das eine ziemlich gute Übung. Also, diese Übung habe ich Impuls Stop Reflect getauft und sie besteht aus zwei Teilen. Erstens, schreib auf, in welchen Situationen du das Bedürfnis hast, etwas zu kaufen. Bevor du etwas kaufst, stopp, halte inne und stell dir zweitens die Frage, ob dieser Kauf wirklich nötig ist oder ob es vielleicht einen anderen Grund für deinen Kaufwunsch gibt. Und jetzt, Phoebe, hast du deine Hausaufgabe gemacht?
Ja, aber auf den letzten Drücker. Wie früher in der Schule. Heute Morgen.
Super, absolut ausreichend. Dröseln wir die doch mal auf. Wir machen das Schritt für Schritt. Schauen wir uns erstmal die Situation an und dann würde ich sagen, gehen wir tiefer rein. Phoebe, wann kommt das Bedürfnis in dir hoch, etwas Neues zu kaufen?
Eine Situation, die sehr häufig vorkommt. Also, der Bayerische Rundfunk ist ja eigentlich umgezogen in die Prärie am Stadtrand. Aber das Podcast-Studio, in dem wir meistens aufnehmen, so wie heute, liegt noch am alten Standort, Nähe des Hauptbahnhofs, neben einem Mini-Einkaufszentrum. Eine Oase. Was ich wirklich sehr gerne mache, so als kleinen Break oder auch nach der Arbeit, ich kaufe erstmal Zeug fürs Abendessen ein oder ein Waschmittel, also was ich wirklich brauche. Und dann gehe ich zu einem Regal, wo der Krempel von einer großen deutschen Kaffeerösterei ausgestellt ist. Also die verkauft schon lange nicht mehr nur Kaffee, sondern alles, was man brauchen oder eigentlich nicht brauchen kann. So Emaillebecher zum Campen oder so eine Wäscheleine für den Campingurlaub, Matschhosen für Kinder, bis hin zu Sport-BHs. Und natürlich ist dieses Regal immer auf die aktuelle Saison eingestellt. Also da sind immer neue tolle Sachen. An Weihnachten so ugly Christmas-Sweater oder im Sommer diese Klemmdinger für die Tischdecken, die man wahnsinnig dringend braucht, damit Tischdecken nicht wegwehen. Klammern welche Tischdecke, aber man könnte es mal brauchen. Und ich liebe es, mir diese Sachen in diesem Regal nach der Arbeit anzuschauen. Und ich kaufe da fast nie was, aber dieses Regal tut so gut. Und was witzig ist, ich habe schon verschiedenen Leuten von diesem Guilty Pleasure, weil ich finde, irgendwie sowas ist es, erzählt. Und zum Beispiel Corby, mein Redakteur, der diese Folge auch hier mitbetreut hat, der hat auch gesagt, ja, das bin ich. Ich will gar nicht ablenken von mir, aber dem geht's auch so.
Ich glaube, ziemlich vielen geht's so und Kapitalismus kriegt uns alle. Da sind einfach verdammt schlaue Leute am Werk, die dieses Regal zusammenstellen. Die wissen genau, okay, was muss da rein, dass eine Phoebe oder ein Corby da stehen bleibt und mal überlegt, soll ich da mal was einkaufen? Marketing at its best. In diesem Regal, da steckt so viel drin, aber natürlich auch im übertragenen Sinn. Das Regal signalisiert dir, wenn du was kaufst, bist du erstens jemand und im Idealfall auch noch glücklich. Du hast ja schon gesagt, Phoebe, allein schon das Anschauen dieser Sachen tut dir gut. Du musst es also gar nicht unbedingt kaufen. Aber vielleicht greifst du ja dann doch irgendwann mal zu.
Ich habe diese Wäscheleine für den Urlaub.
Okay, ja. Glücksgefühle regen auch die Lust an, etwas zu kaufen. Und genau dieses Glücksgefühl, also dieses Dopamin-High in deinem Kopf, das will das Regal bei dir erzeugen. Und diesen Glückskick, den bekommen ganz viele ja auch, wenn sie dann tatsächlich zugreifen.
Wie ist es bei dir jetzt als Tiefenpsychologin, wenn du vor so einem Regal stehst? Bist du da völlig reflektiert?
Natürlich, ich kaufe nie irgendwas. Nein, Quatsch. Ich bin auch nur ein Mensch und genauso anfällig, hängt aber auch ein bisschen davon ab, in was für einer Gesamtverfassung ich bin. Da reflektiere ich dann schon mal vielleicht ein bisschen mehr. Vielleicht habt ihr euch ja schon mal mit Marktforschung beschäftigt. In der Vorbereitung auf diese Folge bin ich auf den Begriff der tiefenpsychologischen Marktforschung gestoßen. Diese will herausfinden, was der Kunde bewusst oder unbewusst haben will. Da geht es oft gar nicht um das Produkt an sich, sondern was man damit verbindet. In Interviews im Rahmen dieser Forschung wird also darauf geachtet, welche Wünsche implizit mitschwingen, ohne dass sie explizit geäußert werden. Um das Kaufverhalten anzukurbeln, wird also ein subjektiver Mangel suggeriert. Der kann wirklich die Sache an sich meinen, aber vielleicht auch ein emotionaler Mangel, der vermeintlich nur dann behoben werden kann, wenn man das Produkt kauft. Und wenn man dann auch noch zufrieden mit dem Produkt ist, kauft man weiter und die Wirtschaft freut sich.
Jetzt habe ich es gecheckt, was es ist vor diesem Kaffeeröstereiregal. Mhm. Das ist eine Sehnsucht. Das sind ja oft Sachen, die man für den Sommerurlaub brauchen kann. Mhm. Oder Balkonien. Wie könnte ich meinen Balkon mit lauter noch unnützem Zeug ausstatten? Dieser Plastikteppich, der wird mir ein ganz tolles Gefühl geben, wenn ich den da liegen habe. Was sind das für Wünsche, die uns beim Kaufen antreiben? Also zum Beispiel die Sehnsucht nach Sommer, nach Freizeit.
Ja, und nach den ganzen Gefühlen, die damit einhergehen. Eigentlich ist es erstmal egal, für was geworben wird. Hauptsache, man kann an dem Gefühl, das mittransportiert wird, irgendwie andocken. Also jetzt, was du gerade gemeint hast, zum Beispiel ne, Sommer, Balkonien, das ist, verbindet man mit Wärme, Leichtigkeit vielleicht.
Es gab ja mal so einen Alkohol, der angepriesen worden ist, ist auch schon sehr lange her. Und da gab es immer noch so damit verbunden eine Beachparty am Strand.
Ja.
Und ich habe meine ganze Jugend über geträumt davon, dass ich mal so eine Beachparty an meinem Geburtstag habe mit so Palmen und Sand und alles sind so schön und dann trinkt man halt noch so ein Getränk dazu.
Ja, und man hat Freundschaften und man ist nicht allein, also da steckt ganz viel drin. Ja, oder zum Beispiel diese Frau, die hat ein super Leben, weil die tanzt auf einem Rooftop und zufällig hat sie irgendwie auch noch dieses geniale Deo benutzt und es riecht nicht nur gut, sondern verspricht eben auch Coolness, Happiness, Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Und tatsächlich sind es diese tiefen psychologischen Erkenntnisse hinter diesem Regal, die dich zugreifen lassen. Deshalb, Tiefenpsychologie sollte immer auch machtsensibel eingesetzt werden.
Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du deine tiefenpsychologische Power hier auf unser Gespräch verwendest. Bei deinem Rooftop-Deo-Beispiel, da musste ich jetzt gleich an die zweite Situation denken, die ich mir für die Hausaufgabe notiert habe. Also eine Situation, in der ich mir was kaufen wollte.
Erzähl.
Also, damit ihr es alle gehört habt, ich brauche dringend neue Klamotten. Wirklich, dringend. Es ist so, dass ich im letzten Jahr kein einziges Kleidungsstück gekauft habe, weil ich...
Really?
Ja, keine Kohle da. Aber jetzt ist der Punkt erreicht, wo ich in Redaktionssitzungen hocke und mir denke, ich laufe rum wie jemand, der sich keine Gedanken über sein Aussehen macht. Was ist mit der Phoebe passiert? Was ist los mit ihr? Und so möchte ich nicht erscheinen.
Okay, also erstmal, ich denke das nicht, wenn ich dich sehe, aber ja,
danke,
erzähl mal
danke.
Weiter.
Aber ich schaue mich um und sehe genau, wer Wert auf sein Styling legt. Ja, du hast zum Beispiel gerade eine Jacke an, die passt super, ein Jäckchen, die passt super zum Rollkragenpulli drunter. Ja,
oh.
Ist mir sofort aufgefallen.
Danke.
Das ist doch abgestimmt. Ja.
Tatsächlich ist das zur Abwechslung mal abgestimmt. Danke,
und,
dass es dir auffällt.
Und ich habe schon auch ein Gefühl, ich sag mal so für Trends, ja, es interessiert mich immer noch und jetzt kommt wirklich der uncoolste Satz der Woche, ich will auch cool gefunden werden. Ich habe nichts anzuziehen, stimmt natürlich nicht, ich habe genug zum Anziehen, es hängt noch nichts in Fetzen runter, aber wir leben halt leider nicht mehr in der Zeit, wo wir halt eine Arbeitsklamotte haben, fürs Feld, eine fürs Haus und eine für die Kirche, wo man dann das Festtagsgewand anzieht, sondern man muss ja jeden Tag was darstellen. Und das macht das Leben halt irgendwie auch kompliziert.
Eigentlich würde ja sowas auch reichen, aber wir schauen uns häufig durch die Augen der anderen an, vergleichen uns miteinander und wir wollen dazugehören. Konsum verspricht Identität und Zugehörigkeit zu einer Gruppe oder bei Nicht-Konsum eben halt auch die Abgrenzung oder den Ausschluss von einer Gruppe, zum Beispiel ganz automatisch, weil man gar kein Geld hat, um jetzt irgendwie ein tolles neues Dress zu kaufen. Und das ist ein wichtiger Punkt, denn da lastet ein enormer Druck auf Menschen. By the way, es ist ja auch einfach ein Luxusproblem, wenn man überhaupt die Freiheit hat, sich für oder gegen Konsum zu entscheiden.
Absolut, absolut. Ich fasse nochmal zusammen. Ja, Konsum befriedigt unser Bedürfnis nach Zugehörigkeit, hast du gerade gesagt. Und das, was wir konsumieren, das ist ja so ein sozialer Code in gewisser Weise, ein Schmiermittel. Eine Abgrenzung vielleicht auch und auch eine Einordnung. Und viel Identität. Hat vielleicht auch mit dem Selbstwert zu tun. Wie wichtig ist mir das, wie mich andere einordnen? Wie viel Wert lege ich darauf, richtig eingeordnet zu werden?
Ja.
Wann hat denn das angefangen? Ich hatte vor kurzem für die Bayern 2-Sendung Nah dran, die ich sonst moderiere, ein Interview mit dem Bestsellerautor Harald Jähner. Und der seziert in seinen Büchern so bestimmte Zeitabschnitte der deutschen Geschichte. Ja? Also der hat zum Beispiel ein Buch geschrieben über die Gründerzeit der Bundesrepublik Deutschland, Wunderland heißt das. Und darin geht es neben vielen anderen Dingen auch über die Anfänge unseres Konsumverhaltens, wie wir es heute kennen. Also die 50er, die 60er Jahre, in die zoomen wir uns jetzt mal kurz zurück.
Demokratie ist eben auch Wahlfreiheit und eben auch die Freiheit, die Waren auswählen zu können, sie anfassen zu können, sie selber prüfen zu können und durch diese Warenwelt zu spazieren. Bei den kleinen Läden stand ja wie so ein Cerberus immer der Lebensmittelhändler davor und der rückte halt die Waren raus. Und wenn Sie bedenken, die Zeit der Lebensmittelrationierung, der Lebensmittelkarten, die war ja erst wenige Jahre vorbei. Und da war der Lebensmittelhändler kein Händler in dem Sinne, sondern er gab tatsächlich nur das raus, was einem auf der Lebensmittelkarte zustand. Und diese Herrschaftsfunktion, die trug der Einzelhändler immer noch so ein bisschen bei, sodass man auch dessen Wegfall im Supermarkt tatsächlich ganz real als ein Stück Freiheit begriff.
Also der hat ganz intensiv beschrieben, wie es für ihn als kleiner Junge war, in einen Supermarkt zu gehen. Das Licht war anders. Es gab tolle Markenprodukte und die Namen klangen nach weiter Welt, nach Frankreich, eben auch nach
Freiheit.
Ferien. Und er hat auch erzählt, wie er so zum kleinen Käsespezialisten geworden wurde, so ein Roquefort und Provolone oder was er alles für Namen genannt hat, wie die hießen. Und er meinte auch, dass die Deutschen in diesen 12, 15 Jahren der Zeit des sogenannten Wirtschaftswunders den Genuss erst kennengelernt haben. Also davor war Arbeit das höchste Gut und das wurde dann durch Konsum, Lust auf Genuss und Selbsterfahrung in diesem Konsum quasi abgelöst. Und was man danach erst verstanden hat mit der Zeit, ist, dass dieser Wohlstand eigentlich keine Sättigung kennt. Dass es nie genug ist. Und solange wir uns es möglich machen können, diesem Konsum zu frönen, das Gefühl der Freiheit zu haben, ich kann kaufen, wann und was ich will, solange werden wir das tun. Und da bin ich jetzt wieder mit meinen Klamotten, die ich ach so dringend brauche. Ne? Wenn ich mir was Neues gönne, dann hält dieses Glücksgefühl ja nicht lange an. Kennt sicher jeder von euch da draußen. Neues wird sehr schnell alt. Du setzt dich in ein neues Auto und mit dem ersten Mal den Motor zünden, hat es immens viel Wert verloren und ist halt einfach nicht mehr neu. Und jedes neue Teil, paar Mal gewaschen, wird langweilig, selbstverständlich und irgendwie all.
Ich habe aber auch den Eindruck, dass man das dann so ein bisschen ausstrahlt, ne? Also man macht sich selbst ein Stück neuer, wenn man sowas Neues anhat und dann merken das auch andere Leute, denkt man. Ne? Man strahlt vielleicht mehr, wenn man sich denkt, ach, ich fühle mich gut, ich habe was Neues an. So ein bisschen. Weil wir gerade schon Bücher empfehlen. Der Psychoanalytiker Erich Fromm hat Ende der 70er Jahre das Buch Haben oder Sein geschrieben.
Ein Klassiker.
Ja. Darin beschreibt er, dass etwas haben, also etwas in Besitz nehmen, sehr, sehr tief in uns verankert ist. Eine ganz basale Form von etwas in Besitz nehmen ist Essen oder Trinken. Also das Einverleiben von Dingen. Säuglinge beispielsweise nehmen ja auch in einer bestimmten Zeit ihrer Entwicklung alles in den Mund. Und jetzt schreibt Fromm, Zitat, der Konsumentenhaltung liegt der Wunsch zugrunde, die ganze Welt zu verschlingen. Der Konsument ist der ewige Säugling, der nach der Flasche schreit. Da bezieht sich Fromm tatsächlich erstmal auf Alkoholismus und Drogensucht, aber auch auf andere Arten des Konsums, Freizeitaktivitäten zum Beispiel. Konsumieren sieht Fromm als die vielleicht wichtigste Form des Habens in der heutigen Überflussgesellschaft. Also er sagt, ich bin, was ich habe und was ich konsumiere. Und ich finde, jetzt auch noch 50 Jahre später trifft es den Nagel sehr gut auf den Kopf.
Konsum funktioniert wie ein spontaner Problemlöser. Wenn Geld da ist, dann schmeißen wir gerne mit Geld auf das Problem. Im besten Fall empfinden wir auch noch ein kleines Glücksgefühl dabei, weil wir uns über das neue Dings freuen. Das war jetzt alles so auch materieller Konsum, über den wir gesprochen haben. So Kleidung, Regale mit Krimskrams drin. Aber es gibt ja noch andere Arten von Konsum. Also wenn ich jetzt beispielsweise daran denke, auch an alles, was wir hier machen, Mental Health, ja, Wohlfühlen der Körper. Menschen kaufen sich Fitnessabos, Wellnesspässe, gehen in Coachings, Achtsamkeitswochenenden oder man investiert in die Schönheit mit Botox oder Hyaluron oder anderen Mitteln.
Ja, Psychotherapie ist übrigens auch ein Beispiel für Konsum. Ah. Zumindest manche Menschen erwarten von der Therapie, dass sie innerhalb kürzester Zeit Lösungen auf dem Silbertablett serviert bekommen. Das ist auch erstmal nachvollziehbar, ne? Einem geht's schlecht, man will Hilfe, man kommt jetzt endlich dahin und so. Und dann erwartet man, okay, jetzt wird es ganz schnell gelöst. Und allerdings muss man da erstmal lernen, dass Heilung wirklich auch Arbeit bedeutet und eben nicht einfach passiv konsumiert werden kann, wie zum Beispiel ein Saunagang. Also das tut natürlich auch erstmal sehr gut, aber das funktioniert nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und gerade bei psychischen Erkrankungen ist so ein passives Konsumieren reicht nicht aus. Das können auch alle bestätigen, ne? Also zum Beispiel so der Klassiker ist doch, ein Mensch, der Depressionen hat und dann sagt irgendwie jemand, mach doch mal Sport, geh ins Fitnessstudio, dann geht's dir besser. Ja, vielleicht ein bisschen, aber das löst mein Grundproblem nicht.
Mhm. Also kaufen, konsumieren als schneller Fix. Und das ist ja auch so, also kaufen macht ja quasi erstmal kurz glücklich. Hat sich die Glücksforschung auch mit Konsum beschäftigt, mit Sicherheit, oder?
Ja, da spricht man vom sogenannten Glücksplateau. Da habt ihr möglicherweise schon mal was davon gehört. 2010 hat Daniel Kahneman und Kollegen, dieser berühmte Nobelpreisträger, dazu eine sehr populäre Studie herausgegeben. Und die besagt, dass jenseits eines Schwellenwerts von $90.000 Einkommen pro Jahr keine weiteren Zuwächse im durchschnittlichen Glücksempfinden auftreten. Die wurde super lang viel zitiert, ist sehr populär. Allerdings deuten neuere Studien darauf hin, dass wohl doch ein linearer Zusammenhang zwischen dem durchschnittlichen Glücksempfinden und dem Einkommen besteht, und zwar sogar jenseits von $200.000 Einkommen. Autsch. Ganz geklärt ist die Sache wohl noch nicht. Und natürlich spielen auch andere Faktoren hinein, also in unser Glücksempfinden, wie zum Beispiel sozialer Vergleich. Aber more Shopping macht nicht immer automatisch more glücklich.
Das glaube ich sofort. Aber ja, ich glaube auch, dass schon mehr Geld sehr viel mehr möglich macht. Ja, und auch wenn man jetzt beispielsweise eine unglückliche Beziehung hat, wenn man da toll verreisen kann und auch mal wieder schön shoppen kann zwischendurch, ist es einfacher, als wenn man in so einer Einzimmerbutze wohnt und ums Überleben kämpft.
Genau.
Es ist angenehmer.
Es leidet sich auch angenehmer in einem großen Haus mit Garten.
Konsum, ich habe es schon mal erwähnt, ist auch, was die Ressourcen auf dieser Welt betrifft, problematisch. Vor allem, wie wir es jetzt in der westlichen Hemisphäre betreiben. Mhm. Ja, es gibt ja sehr viele Menschen auf der Welt, die nicht shoppen, sondern die das ganze Zeug herstellen zu schlechten Bedingungen. Aber wann ist Konsum auch psychologisch betrachtet problematisch?
Prinzipiell, wenn da Leidensdruck ist, also subjektiver oder wenn andere darunter leiden. Zum Beispiel, ich den Konsum nicht mehr steuern kann. Also wirklich süchtig bin und einfach immer, immer weiter kaufe, mich dadurch dann auch verschulde oder andere verschulde und tatsächlich auch das immer wiederholte Kaufen nicht mehr die erhofften Glücksgefühle auslöst, also dass man so abstumpft.
Was ich in Anführungsstrichen ein bisschen belastend finde, ist ja immer so dieses Argument, okay, man ist irgendwo neu eingeladen, eben auf ein großes Event, Hochzeit, was auch immer. Mhm. Und dann immer dieser Glaube, ich kann da gar nicht hingehen, wenn ich mir jetzt nicht das perfekte Outfit dafür kaufe, dann kann ich da gar nicht hingehen.
Das muss man sich mal vorstellen, ne? Was das für einen Einfluss hat. Ja, und dann stellt man vielleicht fest, dass der Konsum ein Stellvertreter ist für etwas anderes, tiefer gelagertes. Aber da muss man natürlich auch in dem Moment dann erstmal dahinter kommen und die Kapazitäten haben, das zu reflektieren.
Ich würde sagen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Lass uns mal den tiefen psychologischen Deep Dive machen, für was Konsum alles ein Stellvertreter sein könnte.
Liebe Phoebe, im zweiten Teil deiner Übung solltest du schauen, ob es bei deinem Kauf um die Sache an sich geht oder ob du vielleicht etwas ganz anderes brauchst, für das du stellvertretend konsumierst.
Okay.
Also lass uns nochmal vor das besprochene Supermarktregal beamen. Genauer vor diese Spezialecke dieser lecker duftenden Kaffeerösterei-Marke, die lauter Gadgets für den Alltag anpreist.
Ja, ich bin ja eh voll vernünftig. Also ich kaufe ja nur mit den Augen. Mhm. Und ich weiß auch, dass ich auf keinen Fall diese Lackiersocken brauche oder den Bananenschneider.
Was sind eigentlich Lackiersocken?
Also das sind so, schau mal, das sind hier, also hier sind die Socken. Yeah. Und dann ist bei jedem Socken, wo der Zeh ist, ein Loch. Und zwischen den Zehen ist immer
nein,
so ein...
Ach, für Fußnägel lackieren.
Für Fußnägel kannst du ja eigentlich auch ein Taschentuch dazwischen klemmen, wenn du es ganz genau machen willst. Aber du kannst dir auch Fußlackiersocken kaufen.
Ich habe an Autolack gedacht, schau. Also gut, das ist ja erstmal eine ganz einfache Form der Selbstfürsorge. Du kaufst ja auch nicht alles.
Und so ein Quatsch zu kaufen.
Du machst nach einem anstrengenden Tag etwas, das dich beruhigt und erstmal erfreut.
Oh ja, genau, Shopping mit den Augen. Okay, aber es ist gekoppelt an Konsumgüter. Das finde ich eben das Problem. Ich könnte ja auch einfach einen Spaziergang machen und den Wolken beim Wolkenzug zuschauen oder den Vögeln auf dem Strommast.
Ja, klar. Konsum ist allerdings immer erstmal eine schnelle und einfache Lösung. Und Phoebe, du hast erzählt, du gehst da ja immer nach der Arbeit hin. Warum?
Ja, ist schon so eine Belohnung. Stressiger Tag gewesen. Meistens ist man ja auch mit irgendwas unzufrieden. Es läuft ja selten alles glatt, ja. Und dann auch diese Erschöpfung. Mhm. Und dann so, jetzt möchte ich was Schönes machen. Aber gibt jetzt gerade nichts Schönes, aber die kleine Oase da drüben.
Mhm. Also dann könnte hinter deinem Regalbesuch eigentlich eine, jetzt krass ausgedrückt, aber Unzufriedenheit im Job stehen?
Das ist jetzt ein bisschen groß. Mhm. Also ich meine, ich liebe meinen Job. Ja, ich mache den Podcast hier. Das ist eine freiwillige Entscheidung, mache ich sehr gerne. Aber es ist halt einfach immer irgendwas. Mhm. Es ist egal, wo man arbeitet. Wenn du mit Menschen irgendwas zu tun hast, wenn du Abläufe einhalten musst, wenn du Dinge auf die Beine stellen willst, das ist ja nicht immer die Frage, ob was passiert, sondern was ist es diesmal? Und das ist ja jeden Tag. Und ich finde irgendwie... Das lenkt auch ab. Es ist eine Ablenkung. Es leert die Gedanken.
Ja, und es reicht ja auch zum Beispiel mal ein Blick in die Schlagzeilen. Ne? Da reicht ja schon irgendeine Headline, die ein schlechtes Gefühl in einem hinterlässt. Und dann ist auch schon so eine Unzufriedenheit oder ein schlechtes Gefühl da.
Das trifft es ganz gut. Ich finde, es ist eine Ablenkung von der Realität da draußen. Weil in diesem Regal, da ist die Welt nämlich in Ordnung.
Ja.
Die Menschen auf den Produkten, die abgedruckt sind, sind alle happy. Das Life ist okay. Mhm. Die haben auch keine schlechten Nachrichten.
Alle sind reich.
Ja, und du kannst einfach weiter konsumieren. Und ich finde, das ist auch das Versprechen des Konsums. Die Welt bleibt in Ordnung, solange du noch was kaufen kannst.
Genau.
Das heißt, also was vielleicht bei mir passiert ist, ich höre oder lese irgendwas Schreckliches über die Welt nach einem stressigen Tag.
Ja.
Und dann habe ich ein krasses Bedürfnis, mich abzulenken, aber auch mich irgendwie zu belohnen, um mich irgendwie besser zu fühlen.
Ja, absolut nachvollziehbar. Und dieses sich belohnen ist wirklich super tief in uns verankert. Machen wir doch mal einen kleinen Ausflug in die Gehirnforschung. Stichwort Dopaminhypothese.
Das Dopamin.
Genau. Wenn wir uns belohnen, wird in unserem Gehirn der Botenstoff Dopamin ausgeschüttet. Also Dopamin wird nicht ohne Grund als Glückshormon bezeichnet, weil es sich einfach richtig, richtig gut anfühlt. Es ist also super natürlich, dass wir immer, immer mehr davon haben wollen, aber eben auch nicht ungefährlich, weil dieses immer mehr von etwas wollen auch zur Sucht werden kann. Und dieser Hang zur Dopaminsucht, den machen sich Hersteller natürlich eiskalt zu eigen.
Ich habe ja schon gesagt, ich brauche dringend Klamotten.
Mhm.
Ja, ganz wichtig.
Ja.
Und was ich ganz gerne auch nach Feierabend mache, wenn ich dann schon zu Hause sitze, auf der Couch, das ist auch wie so eine Art Hobby eigentlich. Ich lege Kleidung in Warenkörbe. Ich hasse Online-Shopping, ich mache das auch nicht. Im Sinne von, wenn ich mir was nach Hause bestelle, weiß ich, es wird mir nicht passen. Ich muss es dann zurückschicken und es wird mich sehr unglücklich machen, weil ich habe dann Arbeit damit.
Mhm.
Aber ich lege gerne Pullover in Warenkörbe. Die lasse ich dann da einfach. Und das mache ich sehr oft und das ist wie dieses Regal-Shopping mit den Augen. Das macht mich auch froh.
Ja, ist interessant. Das ist bei dir vielleicht auch mal anders als bei anderen Menschen, aber dir gibt alleine schon so dieses, ich könnte, aber ich tue es nicht was in dem Moment. Ich würde es auch nicht grundsätzlich pathologisieren, also irgendwie als gestört abstempeln, wenn Menschen Lust haben, was Neues zu kaufen und man sich auch darauf freut, weil deine Vorfreude auf dieses Päckchen und die Lust, sich vielleicht auch kreativ ein bisschen auszutoben, die ist ja auch einfach was Positives. Aber klar geht es jetzt letztlich auch darum, sich sozusagen glücklich zu shoppen, wo wir wieder bei Dopamin wären. Und in dem Moment geht es um ganz bewusste, erwartbare Gefühle. Also so dieses Gefühl, wenn das Päckchen vor der Tür liegt, dann die Vorfreude beim Päckchen öffnen, sich vielleicht mit dem neuen Teil aus einer anderen, frischeren Perspektive sehen. Man verbindet sich dann vielleicht so mit dem Model, das es angehabt hatte. Und eine Sache, die ich aber total wichtig finde, die auch jeder, jede easy zu Hause umsetzen kann, ist abends nicht mehr zu shoppen.
Warum?
Im Laufe des Tages nimmt nämlich die Entscheidungsfähigkeit ab und man klickt viel schneller mal auf das Jetzt-Kaufen als frisch erholt am Morgen. Das ist natürlich fies, weil abends will man sich in der Regel belohnen und morgens ist man im Idealfall ausgeschlafen. Man hatte schon seinen ersten Kaffee, da hat man nicht so unbedingt dieses, oh, ich brauche jetzt was.
Ach, spannend, weil vielleicht hänge ich deswegen da auch so lange drin rum, weil ich entscheide mich ja auch nie zu irgendwas, sondern ich klicke halt immer so hin und her und verdaddel meinen Abend. Man könnte auch irgendwas anderes machen, gell? Ich glaube aber auch, dass mit diesem Wunsch nach was Neuem schon so eine Art Grundunzufriedenheit einhergeht. Also wenn ich jetzt, also ich habe immer schon wahnsinnig gerne eingekauft. Früher eigentlich viel mehr als heute, weil ich finde es anstrengend mittlerweile. Ja, und ich mag eigentlich gar nicht mehr so viel Zeit darauf verschwenden, weil man ja auch irgendwann, also ich weiß ja schon, das wird mich nicht langfristig froh machen, deswegen könnte ich es mir eigentlich auch gleich sparen. Aber ich finde dieses Älterwerden, da ist ja das Fiese dran, man hat viel mehr Verpflichtungen. So, ich bin gerade in dieser sogenannten Rush-Hour des Lebens, wo alles gleichzeitig ist.
Ja.
Aber eigentlich, um genauso fresh auszusehen wie meine jüngeren KollegInnen, muss ich viel mehr Zeit investieren eigentlich in meinen Körper. Ja? Also ich meine, das ist wieder so ein Klischee, aber es geht ja allen so, die älter werden. Ja? Du musst eigentlich mehr Sport treiben, dann brauchst du diese krassen Fingernägel, die alle haben, irgendwie immer so nett gestylt, Make-up, neue Klamotten. Ich finde, es wird immer noch anstrengender, so weil das Alter verzeiht nicht so ungefähr. Ich finde es echt so ein Trauerspiel.
Gerade im Zusammenhang so mit dieser Altersfrage, älter werden, das ist irgendwie immer noch so negativ besetzt. Und ich denke, Selbstakzeptanz spielt da eine Riesenrolle. Und leider suggeriert uns Werbung ja oft, dass wir nicht okay sind, wie wir sind.
Ja, du
Stichwort
bist halt,
Selbstoptimierung.
Du bist halt okay, wenn du Heidi Klum bist, die mit 52 aussieht wie 28 und sagt, ja, Frauen in jedem Alter sind schön. Wo ich mir denke, ja genau, aber Frauen in deinem Alter schauen in der Regel nicht so aus.
Wenn sie es so machen möchte, ist es ja okay.
Ja, absolut.
Das Problem ist nur, dass sie natürlich wahnsinnig viel Präsenz hat und dann so ein bisschen so eine gesellschaftliche Norm mitbildet.
Es ist halt kein realistisches Bild und es ist auch wieder eine Geldfrage. Wie viel Geld habe ich denn, um in mich zu investieren?
Man denke auch zum Beispiel an die ganzen Anti-Aging-Cremes oder Shampoos mit Koffein gegen Haarausfall. Da ist es wirklich nicht einfach, sich abzugrenzen, wenn man dauerhaft damit beschallt wird, dass man irgendwie nicht gut ist, so wie man ist. Es gibt ja auch so diese Annahme, dass Männer im Alter attraktiver werden und Frauen irgendwie abbauen. Und gerade solche gesellschaftlich tradierten Klischees treten da nochmal richtig nach.
Ja, Frauen sind unsichtbar. Das wird ja ab einem gewissen Punkt so. Beziehungsweise, wenn wir jetzt in die Filmindustrie schauen, Frauen werden gar nicht mehr besetzt.
Genau.
Bis sie wieder die Oma sein dürfen.
Genau. Also irgendwie suggeriert uns alles, älter werden ist auf jeden Fall irgendwie nicht erstrebenswert, nicht sexy. Und das muss man dann mit allen möglichen Mitteln, die man dann natürlich kaufen kann, konsumieren kann, kaschiert werden. Und solche Werbung füttert eine negative Sicht auf ein Selbst und am Ende profitiert der Kapitalismus.
Der Schlimme, der Böse. Aber was machen wir jetzt damit, Nike? Wie ist denn die Lösung? Ich möchte jetzt eine Lösung.
Also vielleicht nochmal zu der Übung zurück. Beim ersten Kaufimpuls erstmal innehalten und reflektieren. Brauche ich das Ding jetzt wirklich? Oder ist es ein Ersatzobjekt für ein inneres Gefühl, das durch den Kauf vielleicht kurzfristig verschleiert, langfristig aber nicht gelöst wird? Dann, wenn ich wirklich weiß, um was es eigentlich geht, kann ich auch etwas daran ändern. Zum Beispiel im Job oder ich öffne jetzt abends nach der Arbeit, wenn ich runterkommen will, nicht mehr die Nachrichten-App. Oder ich formuliere einen Frust gegenüber Vorgesetzten und so weiter.
Alles schwieriger als schnell mal irgendwas sich zu besorgen.
Genau. Und deswegen ist auch Konsum so wahnsinnig verführerisch. Aber ich möchte hier noch meine Lanze für unangenehme Gefühle brechen, weil die helfen ja auch dabei, dann wirklich etwas zu verändern. Also ein neues trendy Teil lenkt vielleicht kurz von zum Beispiel Trauer, Frust oder Angst ab, schüttet Dopamin aus, wirkt aber nicht langfristig, ist also auch im psychologischen Sinne nicht nachhaltig. Und um jetzt einen Teebeutelspruch zu bemühen, Probleme sind dafür da, um gelöst zu werden.
Man könnte auch statt immer ein neues Teil kaufen, immer wie eins abschaffen.
Meinst du, wie abschaffen? Wegschmeißen?
Statt sich ein neues Teil zu kaufen, trennst du dich von einem Teil.
Und wohin geht es dann?
Je nachdem. Wenn es kaputt ist, schmeißt es weg. Mhm. Wenn es nicht mehr ganz so schön ist oder wenn du es einfach nicht mehr schön findest, dann schenkst du es jemand anderem oder du stellst es vor die Tür. Das ist
Typsache. Manche kriegen auch Dopamin durch Verzicht.
Vielleicht könnte man das eben umdrehen, sich da umprogrammieren.
Mhm.
Ich habe vor kurzem sehr viel aussortiert und eben auch so kategorisiert in, könnte ich noch verkaufen, schenke ich vielleicht einer Freundin und stelle ich vor die Tür. Und es gibt mir große Glücksgefühle, wenn zum Beispiel die Weihnachtskugeln, die ich seit 10 Jahren nicht benutzt habe, zack, weg sind.
Und gleichzeitig steckt aber vielleicht auch drin, so du hast was Gutes getan, jemand anders freut sich über etwas, was... Einfach umsonst, ne? Das ist auch schön.
Ich liebe ja auch den Krempel von anderen. Mhm. Also wenn woanders eine Kiste steht, bin ich die Erste, die zu dieser Kiste am Hauseingang rennt und da drin rumwurschtelt, ob man da was mitnehmen könnte. Mhm. Wir wollten in dieser Folge wissen, warum steckt der Drang, etwas zu kaufen, so tief in uns?
Etwas in Besitz nehmen ist ein archaisches Bedürfnis, das in uns Menschen ganz tief verankert ist. Etwas, was ich habe, kann mir erstmal niemand so leicht wieder wegnehmen. Es gibt Sicherheit und beruhigt im ersten Moment. Außerdem fühlt es sich dank Dopamin super gut an, wenn wir uns mit etwas Neuem belohnen. Das ist auch in Ordnung und ein Stück weit natürlich, dass wir uns dieser Dynamik hingeben. Aber man muss sich auch dessen bewusst sein, dass sich die Wirtschaft diese Abläufe zunutze macht. Wir also täglich mit einem Gefühl von Mangel konfrontiert werden und um dieses Gefühl auszugleichen, dann zum Konsumieren verführt werden und wir so täglich manipuliert werden.
Hart.
Yep.
Ich ergänze noch, wenn wir etwas an unserem Konsumverhalten verändern wollen, dann hilft es auf jeden Fall, sich zu fragen, welches Bedürfnis steckt jetzt eigentlich hinter meinem Drang, was zu kaufen. Weil wir wollen und wir brauchen Dopamin, also Glücksgefühle sind halt einfach schön, ja, das Schönste, was es gibt. Aber wie bekomme ich anders meine Dosis Glück? Darüber müssten wir eigentlich nachdenken.
Das ist hoch individuell und auch überhaupt nicht leicht steuerbar. Glück kann man nicht festhalten. Das kommt und geht und das ist ja auch irgendwie das Schöne an Glück. Aber man kann sich schon mal hinsetzen und sich fragen, was tut mir wirklich gut und hat keine negativen Konsequenzen für meinen Geldbeutel oder für meine Umwelt. Bei mir persönlich ist es zum Beispiel einfach achtsam Zeit in der Natur verbringen. Da ist man dann schon auf einem guten Weg und es lohnt sich auch gerade, wenn man anfällig für Spontankäufe ist, auch auf der Verhaltensebene die Hürde oder beziehungsweise die Latte höher zu legen.
Wie können wir das machen?
Also ganz konkret, Bankkartendaten aus Online-Shop-Profilen löschen, damit man einfach nicht mit einem Klick kaufen kann.
Mhm.
Oder einfach gleich sagen, ich mache generell kein Online-Shopping. Wobei Verbote bei Menschen die ganze Angelegenheit noch verführerischer machen. Also man muss da so ein bisschen schauen. Und dann das, was du eh schon machst, Phoebe, eine Verzögerung vor den Kaufvorgang einbauen. Also ich lege es rein, überlege am nächsten Tag, möchte ich das Zeug, das im Warenkorb liegt, überhaupt noch.
Generell vielleicht erstmal bummeln, ja? Also, genau. Dass man auch einfach sagt, so, ich schaue mir Sachen an, aber ich muss die auch nicht gleich kaufen.
Und noch ein Tipp, hört vor einem Impulskauf vielleicht nochmal kurz tief hinein in euch. Brauche ich das wirklich oder brauche ich vielleicht etwas ganz anderes? Impuls, Stop, Reflect.
Und vielleicht noch ein kleiner Perspektivwechsel zum Ende dieser Folge, weil mir das die ganze Zeit schon so im Kopf rumgeht. Ich war vor kurzem bei einer Wohnungsauflösung. Also da ist ein Mensch gestorben und danach wurden die Dinge aus der Wohnung verschenkt und verkauft. Und man durfte da einfach hingehen und sich so viel Zeug, wie man wollte, einladen und hat dann einen geringen Preis dafür bezahlt. Und ich bin durch diese Räume geschritten, durch diese Stockwerke und es war wirklich irrsinnig viel Zeug. Also die Frau, die das verkauft hat, hat gesagt, das ist meine Stiefmutter und die hat ein Faible für Handtaschen und für Jacken und für dies.
Wahnsinn.
Schau einfach. Und dann dachte ich mir, es hat sich ein bisschen so wie so Leichenflatterei angefühlt, so bei fremden Leuten, so die Überbleibsel, den Nachlass so durchschauen.
Das erzählt ja auch eine Geschichte.
Ich habe mir dann so einen kleinen Spargeltopf mitgenommen und auch so eine Kartoffelreibe, die ich nicht zu Hause habe und dachte mir, das brauche ich dringend und so ein Brieföffner, wo ein kleiner Dolch noch drin ist, so ein versteckter Dolch und eine kleine Trommel. Also es war wirklich sehr ergiebig, sage ich mal. Und ich dachte mir aber auch gleichzeitig, was wäre denn das, wenn jetzt meine Wohnung wäre? Und da laufen fremde Leute durch, die meine Sachen mitnehmen. Und habe ich mir gedacht, okay, was will ich eigentlich zurücklassen? Und wie viel aus diesem Kaffeeröstereiregal soll irgendwann in meiner Wohnung stehen und von anderen Leuten vielleicht mitgenommen werden? Was brauche ich überhaupt für Güter? Was wollen wir, dass von uns bleibt?
Es ist eine wichtige Frage. Liebe ist das, was, denke ich, langfristig wirklich da bleibt. Und das, was wir unseren Mitmenschen mitgeben, wie wir für die da sind und so weiter. Und das trägt wirklich nach. Ja, ob du jetzt irgendwie eine Designer-Handtasche weiter vererbst, ist auch irgendwie ganz nett. Aber ja, das, was wirklich trägt, ist, sind die Erfahrungen, die Menschen mit dir machen durften.
Herzlichen Dank, Nike Hilber, für deine klugen Gedanken zu dieser Folge.
Danke dir, Phoebe, und danke euch fürs Zuhören.
Wenn ihr uns kontaktieren möchtet, zum Beispiel mit Themenvorschlägen, mit Feedback oder eurer eigenen Geschichte, die wir in der Lösung beleuchten könnten, dann schickt uns eine Sprachnachricht im Messenger eurer Wahl an die 0173 45 22 100 oder ihr schreibt uns eine Mail an die.loesung@br.de.
Und wenn ihr auch noch die nächste Folge hören möchtet, abonniert einfach die Lösung. Wir freuen uns über Sterne und freundliche Bewertungen in der Podcast-App eurer Wahl.
Es gibt nicht die Lösung,
aber jeder Schritt zählt.
Die Autorin dieser Folge ist Franziska Timmer. Redaktion Corbinian Bauer. Mitarbeiterin der Woche Anna Kemmer. So, und dann haben wir jetzt noch einen kleinen Podcast-Tipp für euch. Und zwar von den KollegInnen von WDR 5. Innenwelt, so heißt der E-Psychologie-Podcast. Wenn ihr von diesen Themen nicht genug bekommen könnt, dann hört mal Innenwelt an. Da spricht Verena Kappel mit PsychologInnen und PsychiaterInnen über Themen von ADHS bis Zukunftsangst, von Achtsamkeit bis Selbstbewusstsein oder auch über Beziehungen. Oftmals sind psychische Probleme und Krankheiten ja mit Vorurteilen behaftet oder sie werden in Eigendiagnose falsch attestiert und nicht von alltagstypischen Hindernissen unterschieden. Und genau darum geht's in den tiefgehenden und wissenschaftlich fundierten Gesprächen mit Verena Kappel und ihren Gesprächspartnerinnen. Innenwelt, der neue Psychopodcast von WDR 5, kommt jeden letzten Donnerstag im Monat in der ARD-Audiothek oder da, wo ihr eure Podcasts hört.